Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Lieber Emre, ich freue mich mega, dass du heute da bist. Um ehrlich zu sein, habe ich mich sehr auf unsere Folge gefreut, weil wir ja vorab schon miteinander gesprochen haben und ich entsprechend sehr excited war, heute mit dir zu reden. Wo bist du denn gerade für die Aufnahme? Magst du das mal mit uns teilen?
Gerne, ich bin in den Aufnahmestudios von YouTube. Genau, die kann ich hier ab und zu mal nutzen für meine Zwecke und das tue ich natürlich heute.
Sehr, sehr cool. Ja, man hört, du hast einen super Sound. Magst du dich einmal vorstellen, Emre, wer bist du und was machst du beruflich?
Mein Name ist Emre Çelik, ich nutze Der-He-Pronomen und ich arbeite als Employee Relations Partner unter anderem bei Google. Und nebenbei habe ich ein Antidiskriminierungsökosystem geschaffen, um gegen strukturelle, institutionelle und direkte Diskriminierung anzukämpfen. Teil davon ist ein Startup, das heißt, da entwickeln wir ein Kinderspiel aktuell, um unbewusste Vorurteile und Stereotypen bei Kindern abzubauen. Ein weiterer Teil ist We Speak Urinate. Dort halten wir Vorträge und finanzieren und fördern Antidiskriminierungsprojekte in ganz Deutschland. Und nebenbei versuche ich auch alles auf Social Media festzuhalten und habe deswegen auch verschiedene Social Media Kanäle, um Antidiskriminierung so niedrigschwellig wie möglich anzubieten.
Mhm. Wow, das ist echt, du hast a lot on your plate, wie man so schön auf Englisch sagt. Magst du noch mal was zu dem Kinderspiel sagen? Das finde ich jetzt persönlich als Mutter, ich bin ja Mutter, total spannend, weil ich gerade, wenn ich so in die Kita meines Sohnes schaue, fällt mir immer wieder hin und wieder auf, dass da relativ wenig Bücher oder Ähnliches liegen, die eben, sag ich mal, sehr offen gehalten sind und wo man nicht in so eine bestimmte Rollenbeschreibung reingedrückt wird. Und worum geht es bei eurem Spiel und auch an welche Altersklasse richtet sich das beispielsweise? Kannst du dazu was sagen?
Mhm, gerne. Ich habe vor 2 Jahren sehr viele Vorträge gehalten und erinnere mich noch an einen Moment, wo jemand zu mir gesagt hat, ja, ich habe mit meinem Kind darüber gesprochen, dass es auch okay ist, dass Männer blaue Farben tragen und dass Mädchen rosa Farben tragen. Und generell sind ja Mädchen auch schwächer. Das habe ich meiner Tochter auch gesagt. Genau.
Okay.
Ich habe einen Diversity-Vortrag gehalten, darüber, dass eben, Fun Fact, 99,9% unserer DNA zwischen Mann und Frau eigentlich gleich ist, ja. Und uns da ein paar Chromosome unterscheiden. Und ich wüsste nicht, warum Chromosome sich jetzt extrem auf bestimmte Körperformen auswirken sollen. Ja, es gibt biologische Prozesse, die will ich auch gar nicht abstreiten, aber es gibt auch genauso viele Frauen, die sind deutlich stärker als ich, ja, und es gibt auch genauso viele Männer, die größer als ich sind und kleiner als ich sind und schwächer. Also was ich eigentlich letztendlich sage, ist, dass junge Mädchen, besonders im Alter zwischen 3 und 12, wenn sie ihre Identität versuchen zu finden, wenn sie versuchen, das kognitive Puzzle zu lösen, mit dem sie hier in unserer Gesellschaft konfrontiert werden und einen Elternteil haben, der ihnen noch einblößt, du bist vermutlich schwächer als Jungs. Da habe ich dann festgestellt, es gibt ein sozial und ein strukturelles Problem, weil wir junge Mädchen schon im Alter von 3, was übrigens ganz normal ist, dass sie ihre Identität entdecken, bewusst klein halten. Und ich habe dann ein Spiel entwickelt oder ich habe ein Spiel auch online mir angeguckt und das hieß, wirf mal wie ein Junge und wirf mal wie ein Mädchen. Und habe das Spiel mal mit der Tochter einer Freundin gespielt und ich habe ihr dann gesagt, wirf mal den jungen Ball wie ein Mädchen und sie hat den Ball deutlich schwächer geworfen, mit weniger Enthusiasmus, sie war weniger motiviert und als wir gesagt haben, wirf mal wie ein Junge, hat sie ihn doppelt so weit geworfen. Und stärker und weiter. Und sie haben dann gefragt, wieso machst du das? Und dann meinte sie, ja, weil ich ja schwächer bin. Und dann habe ich gesagt, okay, was ich als Elternteil als Signal bekomme, ist, dass mein Kind sich in unterschiedlichen Gruppen, besonders wenn männliche Kinder dort sind, sich automatisch unterordnen, weil sie es gelernt haben. Sie haben gelernt, dass Muskelkraft Stärke ist, obwohl Muskelkraft zum Beispiel nicht nur Stärke ist, sondern Stärke auch zum Beispiel die Wurftechnik sein kann oder ähnliches. Ja, sie lernen, sich zurückzuhalten. Sie lernen, ihr Potenzial bewusst nicht zu zeigen, besonders in Mixed-Gruppen. Das sehen wir auch in sehr vielen Studien, Und danach wundern wir uns, warum wir heute Studien haben, die sagen, ja, Frauen sind ja generell zurückhaltender in Meetings und sie nehmen vielleicht nicht das erste Wort, wenn ein Mann in der Runde ist, und dadurch verpassen sie halt Gehaltsmöglichkeiten und dadurch entstehen halt Gender Pay Gaps und dadurch entstehen halt eben Beförderungsgaps. Und dann, nachdem wir die Frau konditioniert haben, trägt sie noch die Blöße für die soziale Konditionierung und sie trägt die Blöße, dass sie ja schuld ist, warum sie nicht befördert wird.
Ja.
Und dieses Paradox und diesen Irrsinn kann man relativ einfach nachvollziehen. Ja? Und die Phase, wenn man das mal, also das nennt sich Piagets Modell der kognitiven Entwicklung, also damit man volle humane Intelligenz erreicht, geht ein Kind durch 4 Evolutionsstufen. Und besonders in der Evolutionsstufe im Alter von 3 bis 7, wo das Kind eben mit dem kognitiven Puzzle konfrontiert ist, versucht es eben zu lösen und zu sagen, wie kann ich mich in diese Gesellschaft, in die ich reingeboren worden bin, mich einordnen? Aber was für eine Gesellschaft findet mein Kind vor? Es findet eine misogene Gesellschaft vor, es findet eine patriarchalische Gesellschaft vor, es findet eine heteronormative Gesellschaft vor, es findet eine Gesellschaft der weißen Vorherrschaft vor. Und selbstverständlich sortiert das Brain, also das Gehirn des Kindes, automatisch sich in diese Kategorien und sagt dann, ich bin da eine Schwächer. Ja? Und die Mutter kann die größte Feministin sein oder der Vater, aber wenn es dann in den Kindergarten geht und dann heißt es, du bist schwach und alle Kinder machen das genauso, dann merke ich halt gar nicht, dass ich mein Kind eigentlich ununterbrochen konditioniere, auch unbewusst oder bewusst, weil ich es in diesen Kindergarten schicke und weil dieses eine Kind, was total unscheinbar ist, vielleicht immer wieder rassistische, misogene Äußerungen tätigt. Ja? Und das wirkt sich aber besonders bei der Entwicklung des Gehirns auf das Kind aus, sodass sich auch dann später Interessen, die dann eigentlich dem Naturell entsprechen würden, gar nicht berücksichtigt werden. Ja, und dann ein weiterer Fehler, den Kinder machen, das nennt sich Transactive Reasoning. Sie glauben, dass wenn eine Person in der Kategorie so ist, dann sind alle Personen in dieser Kategorie so. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn dein Kind in ein Cockpit guckt und nur männliche Piloten sieht und das im Alter von 3 bis 7 ist, dann wird es glauben, dass alle Piloten Männer sind. Und wenn es den Fernseher öffnet und es sieht dann nur männliche Präsidenten, wird dein Kind glauben, dass nur Männer Präsidenten werden können. Das ist in der kognitiven Entwicklung eine Verzerrung, die das Gehirn macht, was dann im späteren Alter dann wieder richtig gestellt wird, weil man dann lernt, dass man logische Schlussfolgerungen, Konklusionen stellen kann. Aber der Bias bei der Identitätsfindung ist schon so gefestigt, dass eben das junge Mädchen sich vielleicht dann doch nicht für Mathematik interessiert, weil sie ja gelernt hat, dass das ein Thema ist, was sie jetzt erstmal gar nicht anfasst. Ja. Und dann wundern wir uns, wo kommt das her? Und ich vertrete die These, weil eben 99,9% unseres DNA Gutes identisch ist, dass das sozial konstruiert ist. Und mit diesen Kinderspielen decken wir das auf. Also wir geben das Kinderspiel in den Kindergarten, sagen, spielt doch mal alle das Jobpuzzle. Das heißt, da müsst ihr dann Jobs zu Personas zuordnen. Ja. Und dann können wir feststellen, weil wir die App trackt natürlich nicht die Daten des Kindes, sondern das Alter tracken wir, aber keine personifizierten Daten. Und dann können wir sagen, in dem Kindergarten gibt es eine sehr stereotypische Wertung von Mann und Frau. Und wir können auch sagen, wenn wir bei einem Liebesmatch sagen, ordnen mal die Pärchen zu und alle Kinder ordnen sie nach Hautfarbe zu, dann können wir sagen, okay, hier gibt es auch nochmal rassistische Ausprägungen, weil man eben weiß zu weiß sortiert, dunkel zu dunkel und die Menschen nach Haut. Oder weil man zum Beispiel nur nach heteronormativen Standard sortiert. Und dann ist es dem Elternteil überlassen zu sagen, will ich mein Kind jetzt sagen, hey, ein Liebespaar kann eben mixed auch sein oder es kann auch gleichgeschlechtlich sein. Und diese Übung überlassen wir den Eltern, weil wir auch nicht wollen, dass wir in die Erziehung, also in diese magische Eltern-Kind-Beziehung eingreifen. Das tun schon sehr viele, aber ein Kind braucht letztendlich diese bedingungslose Liebe des Elternteils, um eben zu gedeihen, um erwachsen zu werden, um in sich zu entwickeln. Das muss experimentieren, spielen. Aber was das Elternteil tun muss, ist eben diese kognitive Verzerrung richtig zu stellen. Und da bieten wir eben diese Spiele an und haben jetzt diese App entwickelt und die ist jetzt auch im App Store gerade. Und das heißt, du kannst das mit deinem Kind spielen und dann gucken, sagt dir die App, okay, so viel Prozent sind stereotypische Ausbildung vorhanden, spricht auch damit. Genau.
Das ist wie heißt das? Wie heißt das Spiel bei
Octopus haben wir es
genannt. Octopus.
Genau,
Octopus. Cool. Ja, sehr cool. Genau.
Ja.
Mega. Also jetzt haben wir sehr viel über Kinder gesprochen. Ich finde das total spannend. Also ich finde es wirklich so krass beeindruckend, was du alles machst und wie du da, also mit welchem Engagement und Enthusiasmus du da auch involviert bist. Jetzt würde mich tatsächlich interessieren, wie deine eigene Kindheit war. Also wie bist du groß geworden und wie würdest du deine Kindheit und deine Erlebnisse beschreiben? Mhm.
Ich war gerne im Theaterkurs, gerne auf Bühnen und ich war gerne die Fiktion auch von anderen. Mhm. Für meine Mutter war ich der brave türkische Sohn, für meine Lehrerin war ich der deutscheste Schüler, für meine türkischen Freunde, die überwiegend in Armutsverhältnissen gelebt haben, war ich der arme türkische Junge. Und ich wurde mir dann irgendwann bewusst, dass ich meinen eigenen Wert oft am Applaus des Publikums messe. Also es ist schon irgendwie ein merkwürdiges Gefühl irgendwann gewesen, dass ich meinen Wert eben an der Anerkennung anderer ausmache. Und ich habe dann irgendwann festgestellt für mich, dass deren Bühne nicht für mich der einzige Ort ist, an dem mein Dasein authentisch ist und in dem meine Freiheit gerechtfertigt ist. Und dadurch habe ich dann meine Freiheit so ein bisschen zurückerlangt im Laufe der Kindheit und im Laufe der Erziehung. Ich habe mich in der Ambivalenz ausgetestet. Ich habe mich schon immer, ich war schon sehr feminin. Ich habe sehr viele Freundinnen gehabt. Ich habe sehr gerne Kleidung getragen, auch lange Kleider. Ich habe sehr gerne meine Fingernägel lackiert. Ich habe meine Beine rasiert, weil ich das gesehen habe, dass meine Mutter das macht, meine Schwester macht. Bin mit meiner Schwester aufgewachsen. Dadurch waren sie für mich meine Rollenbilder, meine Role Models, sie waren mein alles. Mir wurde aber dann relativ schnell klar, dass ich doch nicht so bin wie die, weil ich mir die Beine rasiert habe und meine Mutter und Schwester mit 13 oder so und ich habe sehr schnell schon Achselhaare bekommen und Beinbehaarung. Und ich dachte, okay, das ist irgendwie, ich bin der Erste in der Klasse und ich finde das nicht schön. Hab sie dann rasiert und meine Schwester sagte, mach's bloß nicht, das darfst du nicht. Du bist ein Mann. Und als meine Mutter dann die Rückmeldung von türkischen Müttern bekommen, ja, dein Junge spielt ja nur mit Mädchen, hat sie mir gesagt, spielen mit Jungs, geh auf den Fußballplatz. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann Fußball gespielt. Ich habe so lange Fußball gespielt, 20 Jahre. Ich war Stürmer, ich habe viele Tore gemacht, ich bin aufgestiegen. Ich habe mich, meine ganze Identität habe ich versteckt, um der Fiktion anderer zu entsprechen. Mhm. Und so war meine Kindheit. Ich war die Fiktion anderer.
Und was hat das mit dir gemacht? Also ich finde das total krass, weil du, was du da gerade beschreibst, ist ja total einschneidend. Ne? Also du sagst ja im Wesentlichen, dass du nicht du sein konntest. Du hast vieles erkannt relativ früh und vieles wahrgenommen und ausleben wollen und dich dann doch immer wieder drehen und wenden lassen. Mhm. Zugunsten von anderen, wohlbemerkt. Mhm. Wann hast du es geschafft, da auszubrechen und für dich zu erkennen, hey, es ist völlig egal, was mir jetzt Leute sagen, ob ich mir die Beinhaare oder Armhaare oder wie auch immer rasiere oder nicht, völlig egal, ob ich lange Klamotten trage, ob ich mir die Fingernägel anmale, ob ich mit Frauen oder Männern spiele, es ist alles egal. Ich kann so sein, wie ich sein möchte und ich bin gut, wie ich bin. Mhm.
Ich denke, es war ein Moment, wo ich wirklich das Gefühl hatte, alles zu verlieren. Also ich komme aus einer sehr sozial einkommensschwachen Familie und mein Vater habe ich eigentlich so nicht gekannt und ich habe ihn immer mal wieder gesehen im Dorf und der war schwerst Alkoholiker gewesen. Das heißt, wenn er schon in den Kneipen dann war, wenn er dann in diesen türkischen Cafés war, total betrunken, dann habe ich ihn ab und zu mal nur aufblitzen sehen und er ist dann irgendwann an der Leberzirrhose gestorben.
Oh Gott, ja, es tut mir leid.
Und dann irgendwann eines Nachts ist meine Mutter dann auf mich zugekommen und sagt, hey, dein Vater ist gestorben und das war so der Moment, wo ich dann erst realisiert habe, wie endlich eigentlich alles ist. Ja, also wie endlich das Leben ist. Und ich habe dann natürlich sehr gelitten, weil kurz daraufhin ist meine Oma dann auch gestorben und mein Opa. Das waren auch sehr starke Verbindungspunkte für mich im Leben, weil wenn du aus einer einkommensschwachen Familie kommst dann und einen Elternteil hast, dann wird dieser Elternteil überwiegend arbeiten. Das heißt, aufgrund eines ökonomischen Drucks hat sie gar nicht die Möglichkeit gehabt, mir die bedingungslose Liebe, die ich vielleicht verdient und gebraucht hätte, zu geben, mir Möglichkeiten aufzuzeigen, mir ein Sommerpraktikum in einem Büro zu organisieren. Das war alles nicht möglich, wenn du 2 Putzjob hast und einen Fließbandjob hast. Einen Ehemann hattest, der Alkoholiker war, das hinterlässt Spuren und das hinterlässt ein Trauma. Und das hat so ein starkes Trauma bei einer Schwester hinterlassen, dass sie komplett auf die falsche Bahn geraten ist. Sie war 4 Jahre im Gefängnis. Sie hat sich einen Ausweg gesucht, diesen Schmerz in Drogen, in Gewalt, in der verschiedensten Form auszuüben. Und das sehen viele nicht. Viele glauben, weil ich jetzt sehr erfolgreich bin, existiert Armut nicht mehr in meinem Leben. Aber sie ist so präsent wie noch nie. Weil ein Trauma ist nicht das, was dir passiert ist, sondern eine Wunde, die da hinterlassen wird. Ja?
Absolut.
Und ich hab so Angst, wieder in diese Situation zu kommen, zu sagen, ich hab wieder nichts. Ja, und ich merke immer wieder, wenn ich zu viel Alkohol trinke, dann habe ich sofort Bilder in meinem Kopf, wo ich denke, ich gleite komplett raus. Das ist, weil ich eben traumatisiert bin, aber ich bin mir dem bewusst. Und dann auf deine Frage zurückzukommen, wann habe ich zu mir selbst gefunden? Ich glaube, dass viele Menschen, die in ihrem Leben alles verloren haben, was sie verloren können, kommen zu sich zurück. Ich glaube, viele, die so durch so einen Schicksalsschlag aufwachen, werden sehr erfolgreich, weil sie merken, ich habe nichts mehr zu verlieren und ich bin so, wie ich bin. Und das Leben ist endlich und sie existiert und Schmerz und Leid und Trauma und Liebe und Angst und Tränen, die gehören alle zu mir dazu. Und ich mache das Beste draus und das habe ich auch gemacht. Ich habe irgendwann für mich festgestellt, okay, was muss ich tun, um zu überleben? Das ist ein ganz Urinstinkt. Was muss ich tun, um zu überleben? Ich muss weg von der Hauptschule. Das ist für mich kein Zustand. Ich kann nicht 10, 20, 30, 40 Jahre am Fließband bei meiner Mutter arbeiten, 3 Putzjobs haben und dann mir überlegen, ob ich die Stromrechnung nächste Woche zahlen kann. Ich kann nicht in einen Laden gehen und Angst haben zu müssen, dass die Leute mir sofort wieder unterstellen, dass ich klaue. Ich will das nicht mehr. Und deswegen habe ich mich verstellt und ich habe mich versucht, in eine sehr deutsche Identität zu begeben. Ich habe alles Migrantische an mir abgelegt. Ich konnte durch Fernsehen habe ich ein sehr gutes Vokabular mir angeeignet. Ich habe gesagt, okay, was muss ich tun, um zu überleben? Ich brauche eine mittlere Reife, bin da weitergegangen, okay, ich brauche eine Ausbildung, bin da weitergegangen. Dann habe ich die erste Ausbildung wegen Diskriminierung abgebrochen, die zweite wegen Mobbing und habe mich wieder in einer Situation gefunden, wo ich nichts hatte und Angst hatte. Aber ich habe gesagt, schlimmer kann es ja nicht werden. Ja, mit der Familiengeschichte ist ein Ausbildungsabbruch Wayne so. Ich habe es einfach so dagelassen. Und irgendwann habe ich eine Firma gefunden, die an mich geglaubt hat. Die hat gesagt, boah, du bist richtig gut. Die Art und Weise, wie du durch was für kognitive Fähigkeiten du entwickelt hast, aufgrund des Schmerzes, des Leids, das du erlebt hast, das wussten sie nicht. Aber sie haben gemeint, die Art und Weise, wie du Probleme löst, das ist so einzigartig. Das hilft uns. Und die Kunden haben mich geliebt. Ich habe sehr große Umsätze mit reingebracht. Ich konnte sehr schnell Verbindungen und Connection aufbauen. Ich wusste sehr genau, wie ich people pleasen muss, um Leute zu gefallen.
Ja, klar. Weil du es gelernt hast auch über die Jahre, ne? Ja.
Richtig. Genau, weil ich es gelernt habe. Auf den Bühnen, im Theaterkurs, in der Fiktion von anderen. Und das hat mir gezeigt, das hat mir geholfen zu überleben. Und das hat mir einfach auch gezeigt, wie es ist, auch sich zu entfremden.
Ja. Du sprichst ja auch in deinen Keynotes häufig über Traumata von marginalisierten Gruppen beziehungsweise grundsätzlich von Traumata und der Heilung. Was ist da so deine Motivation hinter? Ich meine, du beschreibst natürlich eine sehr persönliche und eigene Geschichte auch damit. Aber wofür möchtest du explizit sensibilisieren und aufklären? Wieso ist das so wichtig, dass sich Menschen auch mit ihren Traumata auseinandersetzen?
Ich glaube, die Übertragung von Traumata ist die traurigste Staffel unseres Lebens. Und das geschieht ständig. Von Eltern, die ihren Kindern dasselbe Leid zufügen, das von ihren eigenen Eltern zugefügt wurde, bis hin zu irgendwelchen Staatsoberhäuptern, die Bomben auf Orte werfen, die sie nie besuchen werden.
Ja.
Und ich kenne das nur zu gut von meiner eigenen Kindheit. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, was überhaupt ein Trauma ist. Und da kann ich Gabor Matés Buch The Myth of Normal empfehlen, ein Traumapsychologe, der sagt, dass Trauma nicht das ist, was dir passiert ist, weil sonst könnten wir es ja nie heilen, weil etwas, was passiert ist, kann man ja nicht mehr rückgängig machen, nur das, was bleibt. Das ist wie eine Wunde, die vorhanden ist, aber du hast gelernt, aufgrund der sozialen Struktur, in der wir uns befinden, diese Wunde abzuschirmen. Du hast gelernt, dass deine Verletzlichkeit keinen Wert hat. Du hast gelernt, nicht über deine Gefühle zu sprechen. Und du hast gelernt, diese Wunde so gut abzuschirmen, sodass wir nicht mehr darüber reden. Du hast gelernt, wenn ich dir sage, wie geht's dir? Und dann sagst du mir, gut. Und selber sich auch gut. Und wir simulieren uns eine falsche, unehrliche Realität. Das ist, was wir tun. Wir sind alle durch die Systeme, in denen wir uns befinden, durch kapitalistische Strukturen, durch ökonomischen Druck, durch toxische Eltern, meines Erachtens nach traumatisiert. Ja? Und durch Werbung, durch Unternehmen, durch viele Ereignisse, was wir aber tun, ist das abzuschirmen. Und ich wundere mich halt, wie es sein kann, dass wir in einer Gesellschaft leben, die so mental, so auf ihre mentale Gesundheit achtet, sich vegan ernährt, 5-mal die Woche zum Sport geht, dem Idealbild eines beruflich erfolgreichen Personen darstellt und dann zur Therapie geht.
Ja,
und so dann 80% oder 60, wie waren die neuesten Zahlen? Ich glaube, 60-70% der Leute gehen zum Therapeuten, was ich sehr gut finde.
Ja.
Aber es löst ja das Problem nicht. Ja.
Nein. Also genau, es, also, an der Oberfläche. Ich glaube schon, dass Therapeuten in vielerlei Hinsicht Probleme dieser Art lösen können oder zumindest minimieren können. Ne? Aber ich gebe dir total recht. Ich glaube auch, dass es ein allgemeingültigeres oder eine allgemeingültigere Definition vom Wort Trauma bedarf. Weil Trauma eben nicht nur das ist, du bist aus einem Krieg entflohen und hast Bomben auf dein Haus fallen hören. Das ist natürlich eine krasse Version davon. Aber eben auch, was du beschreibst, ne, die ganze Sozialisation und Prägung. Beispielsweise aus einem toxischen Haushalt zu kommen oder ähnlichen oder ein Upbringing, was dir nicht gut tat oder dass du ständig gesagt bekommst, du bist nicht richtig und ähnliches. Das sind alles Traumata, mit denen wir uns durchaus auseinandersetzen müssen, weil, und das finde ich so spannend, du hast es jetzt im Positiven beschrieben, aber die äußern sich letztendlich immer wieder und die werden sich auch im beruflichen Kontext bei dir äußern. Und bei dir tun sie es im positiven Sinne, bei vielen anderen machen sie es vielleicht im negativen Sinne. Und wenn du dich damit nicht auseinandersetzt, dann wirst du irgendwann an ein Ende kommen, wo du Collapse, glaube ich. Also ganz ehrlich, das funktioniert nicht.
Und verstehe mich nicht falsch. Ich denke auf jeden Fall, dass Therapeuten und Psychotherapeuten einen sehr, sehr wichtigen Baustein und in unserer Gesellschaft darstellen. Was ich meine ist, sie lösen nur das Problem nicht, weil das soziale Umfeld häufig der Grund ist, warum man in Therapie geht. Also eigentlich
absolut
geht man in Therapie für Menschen, die eigentlich in Therapie gehen müssten.
Ja.
Das meine ich. Das sind meistens Mütter, die sagen, ich liebe dich, aber sie konditionieren dich für Liebe. Das sind Freunde und die nennen sich beste Freunde, die dann wiederum alles, was nur deine Ambivalenz an Vorschein bringt, ablehnen. Das sind Männer, die sagen, du bist nur ein wirklicher Mann, wenn du nicht verletzlich bist, wenn du allwissend bist. Das sind Frauen, die sagen, du bist nur schön, wenn du dem westlichen Schönheitsideal entsprichst. Und eine schöne Frau muss einfach diesen westlichen Schönheitsidealen entsprechen. Das sind Menschen, die dafür sorgen, dass wir mental leiden. Und das sehen wir auch an den Zahlen sehr gut. Und was ich eben hinweisen möchte, ist, dass jeder von uns einen Beitrag dazu leisten muss für die mentale Gesundheit von anderen. Sei es, wie ich gebe dir ein Beispiel. Ich war ja letztes Wochenende beim Freunden zum Essen. Und da ging es um das Thema Hochgewicht. Genau. Dann haben die gesagt, ja, warum nennst du es denn ins Hochgewicht? Wieso nennst du es nicht Übergewicht? Dann habe ich denen das erklärt, dass eben woher der BMI kommt, dass es eben aus eugenischen Gedanken gut basiert. Also Eugenik bedeutet, dass du eben versuchst, ein bestimmtes Idealbild vom Mensch zu erschaffen und alles, was Menschliches abzulegen. Das Leben im Nationalsozialismus, wenn man die Kopfform gemessen hat oder die Körperformen oder den Fettanteil. Und der BMI wurde eben auch als Standard genutzt, eben um einen gesunden Menschen zu beschreiben. Wobei der BMI, was ja schon mehrmals evidenzbasiert belegt worden ist, dass der BMI nichts über deinen Gesundheitszustand aussagt. Auch eine hochgewichtige Person kann wunderbar gesund sein, hat einen niedrigen Blutdruck und so weiter. Und das war so die Diskussion. Die Leute haben aber nicht verstanden, dass sie sagen, ja, wenn du dick bist, dann kannst du einfach ins Gym gehen. Dann habe ich gesagt, aber das ist nicht mein Thema. Das Thema ist das Idealbild, das geschaffen wird. Ich habe gesagt, und die Frage, die ich dir stelle, weil in meinem Freundeskreis sind sehr viele cis, weiße, schwule Männer, die sehr durchtrainiert und sehr muskulös sind, zu sagen, das Idealbild, dem ihr doch nacheifert, muss doch hinterfragt werden. Und die Frage, die ich dir stelle, ist, gehst du 6-mal in die Woche ins Gym, weil du das möchtest oder weil du glaubst, dass du nur Wert hast in deiner queer-toxischen Bubble? Und das ist die Frage. Nicht, dass die dicke Person oder dass die hochgewichtige Person, entschuldige, ins Gym geht. Die Frage ist, du, der dieses toxische Körperbild weiterträgst, ist auch die Frage, trägst du das weiter, weil du glaubst, dass du halt dadurch schöner bist oder weil die anderen das Gefühl geben, schön zu sein. Und im Club, ich kann dir ein ganz praktisches Beispiel geben, im Club gehe ich mit Freunden rein und alle, zwei Freunde gehen wieder raus und der eine sagt, boah, mein Abend war schrecklich, der andere sagt, boah, mein Abend war super gut. Und warum? Weil die hochgewichtige Person einfach die Blicke ertragen musste, die absolut ausgrenzen, die Witze, die musste an sich bei der Party an die Seite stellen, während die muskulöse Person sich in der Party da in der Mitte eingeladen, neben den ganzen anderen muskulösen Leuten, um dann zu sagen, ah ja, mein Erlebnis war gut. Und das meine ich, zu sagen, deine Lebensrealität ist nur eine Verkörperung dieses toxischen Bildes, was wir in unserer Gesellschaft haben. Die Lebensrealität dieses Menschen, die hochgewichtig ist, mit der müssen wir eigentlich sprechen und sagen, wie fühlst du dich? Und eigentlich ist die gesund. Ja, weil sie
eigentlich absolut. Wohl.
Und das sind so Beispiele, wo ich dir sage, das sind Traumata, die eben auch bei beiden vorhanden sind. Bei der einen Person zu sagen, okay, ich emuliere nicht jemand anders Fiktion, deswegen bin ich nicht schön. Und bei meinem Kumpel, der auch struggelt, zu sagen, wenn ich nicht 6-mal die Woche ins Gym gehe und nicht der 7. Sixpack mir an der Seite raus weg, werde ich nicht mehr angebaggert im Club. Das ist auch ein Problem. Und und da versuche ich dann hinzugehen und die Leute darauf hinzuweisen und aufmerksam zu machen, dass wir diese Modelle, diese Idealbilder ablegen, ja.
Voll. Ich bin da total bei dir. Das schießt ja so total in die ganze Kerbe Vorurteile, ne? Du hast es vorhin gesagt, Biases, aber auch Privilegien erkennen. Was bedeutet das überhaupt, die Definition da auch mal ganz groß und weit aufzumachen? Aber natürlich auch ganz viel Prägung, Sozialisation und hier Elternhaus, ne? Also was hast du mitgegeben bekommen? Und ich glaube, also da würde mich mal interessieren, was ist denn da deine Erfahrung, wenn du sagst, da versuche ich darauf aufmerksam zu machen, weil meine Erfahrung ist, darauf aufmerksam zu machen bedeutet bei den meisten Leuten erstmal eine Abwehr. Die rennen weg, die wollen das nicht, ne? Weil das hat ja auch sehr viel mit Mut zu tun, sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, hey, das, was ich gelernt habe, ist vielleicht gar nicht oder entspricht vielleicht nicht dem, was meine Werte heute bedeuten. Und wenn jemand zum Beispiel, also weil was du gerade beschreibst, finde ich total spannend, gerade so dieses hochgewichtig und in Anführungsstrichen normalgewichtig. Wer definiert das überhaupt? Wer sagt denn überhaupt, was hochgewichtig ist und was nicht hochgewichtig ist? Genau. Wenn wir wissen, dass der BMI es nicht tut, weil der de facto gar nichts darüber aussagt, ob du gesund bist oder nicht, ne? Also, so, und da fängt's halt an. Also, da kannst du ja da können wir jetzt ja eine ganz philosophische Diskussion drüber führen, so. Wer definiert überhaupt all diese Bestimmungen, die in unserer Gesellschaft als vermeintliche Norm gelten?
Ist jetzt eine Frage, ne?
Ja, das ist so, das war die Frage und aber auch, wie gelingt es dir wirklich, die Leute dann eben darauf aufmerksam zu machen und auch wachzurütteln? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute erst dann wachgerüttelt werden, wenn sie selber sich dazu entscheiden, dass etwas irgendwie schief läuft im Leben und dass sie irgendwie eine andere Richtung einschlagen dürfen.
Ja. Ich muss gestehen, ich will die Leute gar nicht wachrütteln, sondern ich will einfach nur frei sein.
Ja.
Ich will frei sein. Ich will in meiner Ambivalenz mich auskosten. Ich will mich in meiner Menschlichkeit austesten. Ich will Liebe eingehen. Ich will für das gesehen werden, was ich bin und nicht für das, wie jemand sein sollte. Das ist mein Traum. Schön. Und das möchte ich sein und das möchte ich werden. Und Menschen sehen mich und werten das als Angriff. Und warum? Weil ich ihnen auch reflektiere, was es bedeutet, wirklich frei zu sein. In unserer Gesellschaft sind viele Menschen gar nicht frei. Durch binäre Kleiderordnung, durch BMIs, durch Freundschaften, durch Familie, durch alles, was wir versuchen, sozial zu konstruieren, um uns das Gefühl der Zugehörigkeit zu schaffen. Ja? Aber es widerspricht einfach gegen die menschliche Natur. Und deswegen gehe ich nicht hin und sage, ich will dich aufklären oder befreien, sondern was ich wirklich machen will, ist sagen, ich will frei sein. Und ich weiß, dass meine Präsenz für dich schmerzhaft ist, aber ich lade dich ein zu heilen. Weil wenn meine Präsenz für dich schmerzhaft ist, dann
hast du ein Problem.
Genau, dann hast du nämlich ein Trauma, was unverarbeitet ist. Und das Trauma nennt sich nämlich die Selbstaufgabe. Ich reflektiere dir nicht nur, was es bedeutet, frei zu sein, sondern ich spiegel dir vor, was es auch bedeutet, sich selbst aufgegeben zu haben. Sich aufzugeben als Mann, um in bestimmten fiktiven Body Körper, soziokulturellen Aspekten sich reinzubegeben, ich spiegel dir, was es bedeutet, als Frau zu sagen, du musst nicht mehr diesen klassischen Schönheitsidealen entsprechen, sondern du bist einfach du und ich bin ich. Und wir leben alle zusammen, wunderbar zusammen. Keiner und Geschlechtsidentität ist auch für mich ein Geschlecht an sich, ist für mich sozial konstruiert. Gibt auch Millionen Studien schon mittlerweile, die immer wieder belegen, dass Geschlecht ein soziales Konstrukt ist. Und trotzdem unterscheiden wir alles in zwei Geschlechter. Und wenn ich einen Mann sage, ich gebe dir ein Beispiel, ein Mann hat mich angesprochen und gesagt, wieso trägst du diese Kleidung, die du trägst auf dem OMR-Festival? Und habe gesagt, weil es ein gutes Gefühl gibt. Dann hat er mir gemeint, weißt du was, ich habe früher auch einen Rock gerne getragen. Und dann habe ich gemeint, was ist passiert? Wieso trägst du jetzt keinen Rock mehr? Dann meinte er, so weiß ich nicht. Sag ich, wie willst du eine Wunde beschreiben, wie willst du eine Verletzung beschreiben, von der du nicht mal bewusst bist, dass du sie hast? Und ja, das meine ich mit Traumata. Die Leute sind dann so, boah, ich weiß gar nicht, weil ich gar nicht darüber nachgedacht habe. Ja, und das meine ich mit Einladung. Und die Person spricht mich dann an, ich erkläre es und das Weltbild verändert sich. Und dann lasse ich die Person und sage, denk einfach darüber nach. Ja, denk nach, wie viel du selbst aufgegeben hast, um in dieser Gesellschaft angesehen zu werden. Was es bei mir bedeutet hat, ist, ich habe viele Freundschaften verloren. Ich habe viele Freundschaften verloren, ich habe familiäre Beziehungen verloren, ich habe Liebesverhältnisse verloren, weil ich nicht mehr dem klassisch queer männlich gelesenen Personen gesprochen habe. Aber ich habe etwas gefunden, das mir keiner nehmen kann. Und das ist Selbstliebe.
Das ist sehr schön. Emre, du hast gerade gesagt, dass du ja auch auf einer Brennpunkt-Hauptschule warst, ne? Und dass deine Schwester im Gefängnis saß. Und ich habe mich da tatsächlich gefragt, auch im Vorgespräch erinnere ich mich an ein Zitat von dir, in dem du gesagt hast, wir wundern uns, dass einige dieser SchülerInnen Alkoholiker, Kriminelle, Kettenraucher etc. werden, wenn wir ihnen durch das System, was wir ihnen gestrickt haben, die Luft zum Atmen nehmen. Mhm. Und ich habe mich jetzt auch im Hinblick auf das, was du selber erlebt hast, was deine Schwester erlebt hat, gefragt, was genau hättest du dir von der Gesellschaft gewünscht oder was glaubst du würde in solchen Situationen helfen, damit wir zu mehr Chancengleichheit und ja Freiheit kommen? Mhm.
Also ich glaube einmal, dass Veränderung mit sich selbst beginnt. Ich glaube, man muss verstehen, dass man selbst der Fiktion anderer entspricht und auch verstehen, wann ich es nicht bin. Und ich finde es auch absolut okay, das zu tun, um zu überleben. Ich sage nicht immer, sei authentisch all the time. Es ist einfach manchmal nicht möglich. Sei dir nur bewusst, wann du es nicht bist. Aber tu bitte nicht dein eigenes Ideal an andere überstülpen. Ja, sag nicht sowas wie, ach, ist doch gar nicht so schlimm, wenn die Person dort emotional leidet. Wenn die Person sich austestet, dann frag, warum machst du das gerade? Was gibt es dir für ein Gefühl? Anstatt sofort zu urteilen. Und das ist etwas, was jeder individuell machen kann. Erstmal nicht zu urteilen, sondern erstmal versuchen zu verstehen, zu beobachten, zu gucken, was macht das mit mir selber? Das ist so für mich das eine. Und dann wirst du sehen, egal wo du rumläufst, du wirst feststellen, wie oft du versuchst, in Schubladen gesteckt zu werden. Du öffnest eine Netflix-Serie und siehst, wie wieder die schwarze Person total aggressive Attribute zugeschrieben bekommt und du siehst, wie die weiße Person der Survivor ist. Du siehst in Filmen Schönheitsidealen von einer großen, hübschen, blonden Frau, die einfach dem westlichen Schönheitsideal entspricht und daneben siehst du ihre beste Freundin, die meistens dann hochgewichtig ist. Und das sind alles so Stereotypen, die die Medien ununterbrochen einflößen, durch, allein wenn du schon diesen Fernseher anmachst. Mir geht's darum, dass du verstehst, wie oft das passiert, ja, und wie oft du versuchst, wirst beeinflusst zu werden. Und wie oft du dich auch von dir selbst disassoziierst, also diese Entfremdung zu mir selber, die nicht deine Persönlichkeit ist. Und deswegen sage ich jeden Menschen, hinterfrag einfach, was gibt dir das Gefühl, nicht vollkommen zu sein? Was gibt dir das Gefühl, dass du nicht du selbst bist? Weil du bist als Mensch vollkommen. Es nur irgendwas gibt dir das Gefühl, dass du nicht vollkommen bist, ja? Ein Baum, ein Auto, eine Kuh. Keiner fragt sich, ist man vollkommen? Man sieht, es existiert. Punkt. Warum tun wir Menschen das nicht? Das ist, weil uns das soziale Umfeld ständig sagt, dass wir nicht genug sind. Und das war für mich wirklich der Schlüsselmoment, zu sagen, okay, ach, es ist dann meine Mutter, die gesagt hat, ich liebe dich, Emre, aber diese Ambivalenzen, leg sie bitte ab. Ja, das ist meine Schwester, die gesagt hat, ich liebe dich, aber rasier dir nicht meine Beine. Das sind meine Freunde im Fußballclub, die gesagt haben, warum spielst du nur mit Mädchen? Das sind meine Lehrer, die gesagt haben, in der Hauptschule hast du eh keine anderen Chancen. Ja, und das ist ein Umdenken, wo ich sage, wieso presst du Leute rein, ja, in Schubladen? Das ist, weil, und das ist, was ich so ein bisschen die Leute anregen will zum Nachdenken, ja.
Ja, ja.
Und diese Übung, wenn du die gemacht hast, dann eröffnet sich dir eine ganz neue Welt. Und ich glaube, dass ich beruflich so erfolgreich bin, mit meinem Startup sehr erfolgreich bin, mit den Talks, mit Vorträgen, mit allem sehr erfolgreich bin, was ich tue, weil einfach ich absolut verstehe, was hier passiert in dieser Gesellschaft, und ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Und ich denke, und deswegen bin ich auch mental so stabil und ich bin mental gesund, weil ich mir erlaube und freinehme, meinen Gefühlen freien Lauf
zu machen. Ja.
Und das ist, was ich so jedem an die Hand geben möchte, ist zu sagen, überleg dir ganz genau, wann du versuchst, Leute in Schubladen zu pressen und warum du es tust, ja, und hinterfrag dich selber, ja. Und das kann
schon sein, ja. Ja, und vor allem auch, finde ich, das ist ein super Impuls, und ich finde, man darf da auch verstehen, wieso man das nicht tun sollte, nämlich weil du im Zweifel Kinderseelen ja schon im Kindesalter kaputt machst. Und weißt du, nicht jeder Mensch ist so stark wie du und hat diese Kraft und auch das Verständnis und auch das Interesse darin, sich eben weiterzuentwickeln, sich selbst zu lieben, sich mit sich und seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist, um eben an einen Punkt, ja, der Selbstliebe, wie du es gerade gesagt hast, auch zu kommen. Ne? Und ja, und ich glaube, wir dürfen alle verstehen, was wir kaputt machen können durch so einfache vermeintliche Sätze wie: ich liebe dich, aber bitte spiel nicht mit Frauen, oder ich liebe dich, aber bitte rasier dir nicht die Beine. So, das geht einfach nicht, weil ich finde, damit wird die Liebe, die im ersten Satz programmiert wird, kaputt gemacht. Und die ist ungültig auf eine gewisse Art und Weise.
Sie wird konditioniert. Sie wird konditioniert, weil ein Mensch braucht Liebe. Und was du dann tust, ist zu sagen, ich liebe dich dann weniger. Mhm. Dadurch tust du alles für die Liebe deiner Eltern, deiner Freunde, deiner Feinde, die sich Freunde nennen. Und in der Hauptschule, da kommen dann ganz viele Menschen zusammen, die überwiegend Migrationsbiografie hatten, ja, der Bildungsrichter lehrt uns das ja, und auch verschiedene Studien, dass wenn du Migrationsbiografie hast, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du einen geringeren Bildungsabschluss bekommst. Der Punkt ist, dass in diesen Bubbles das sich selbst aufwiegt. Wenn du permanent einer Gruppe erzählst, du bist so, du bist so, du bist so, dann glauben sie wirklich, dass sie so sind. Die glauben, dass sie aggressiv sind, dass sie toxisch maskulin sind, die glauben, dass sie Wert haben, wenn sie früh Kinder bekommen. Aber da mal auszubrechen aus diesem fast schon sektenhaften Bubble, das ist tatsächlich schwierig. Das muss man meines Erachtens nach schaffen. Und da können eben Schulen, Medien, Gesellschaften, auch nur eine Person, die sich verändert, schon einen riesen Beitrag leisten. Ein Klassensprecher, eine Lehrerin, die dir sagt, du kannst es trotzdem werden. Auch wenn die das alle sagen, du kannst es werden. Das reicht vollkommen aus, um dann Feuer zu entzünden, die so groß brennt, wie noch kein anderer vorgesehen hat. Ja,
ja, so. Toller Appell. Würdest du sagen, dass du heute wertvoll bist, Emre?
Ja. Ja, ich denke, jeder Mensch ist wertvoll. Egal wie, jeder Mensch ist wertvoll. Wir sind nicht wertiger als andere. Wir sind alle wertvoll. Jeder. Mhm. Egal welchen Job du hast, egal welchen ökonomischen Beitrag du leistest, egal ob du auf der Straße schläfst, egal ob du Lehrerin bist, egal wer du bist wertvoll, so wie du bist. Ja. Und wir sind alle wertvoll, wir sind alle unterschiedlich und wir sind alle so schön, wie wir sind.
Mhm. Und ich konnte das jetzt im Verlauf des Gesprächs hin und wieder so raushören, deswegen frage ich dich einfach mal ganz frech, welchen Stellenwert hat denn Liebe in deinem Leben?
Sehr hohen Stellenwert. Liebe ist für mich so das stärkste Gefühl, was du empfinden kannst, für sich selbst, aber auch für andere. Deswegen hat es für mich doch schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und ja, es hat einen sehr hohen Stellenwert. Weil mit Liebe so viel Gutes angestellt werden kann, aber auch sehr viel Negatives. Und ich empfinde auch generell eine Liebe und eine Zuneigung für mich selbst. Und das habe ich lange nicht getan. Ich habe mich lange nicht selbst geliebt. Ich war mein größter eigener Mobber. Und ich habe die Liebe auch immer konditionierte Liebe verwechselt mit echter Liebe, bis ich dann verstanden habe, Liebe ist bedingungslos und Liebe ist unkonditioniert. Und das war so für mich, was ich entdeckt habe. Und mir hilft es auch in der Aufklärung sehr. Also in der Leute nennen das Aufklärungsarbeit, ich nenne das Selbstheilung, ja. Hilft das sehr, eine Mission weiterzutragen. So.
Genau. Dankeschön. Wir sind jetzt fast am Ende dieser Folge und ich würde dir ganz gerne noch zwei Fragen stellen. Und zwar frag dich meine letzte Gästin, wenn du von oben auf den Planeten Erde gucken könntest und eine einzige Veränderung mit deiner Superpower für immer festschreiben könntest, was wäre das?
Eine Veränderung, das ist eine gute Frage. Traumatherapie für alle Menschen.
Ja, danke. Und würdest du deine Privilegien aufgeben und wenn ja, welche?
Generell würde ich Macht aufgeben, ja. Ich würde generell Macht aufgeben und für Gleichberechtigung appellieren. Ja. Mhm. Mein Privileg zum Beispiel, dass ich sehr vermutlich mehr Geld verdiene als andere, das würde ich gerne aufgeben und das mehr splitten zum Beispiel wollen.
Dankeschön. Ja. Magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gäste noch eine Frage stellen?
Was hast du aufgegeben, um in dieser Gesellschaft zu funktionieren?
Oh, wow. Emre, ich danke dir von Herzen. Ich finde dich so unglaublich inspirierend. Ich finde das total mutig und beeindruckend, was du alles bewegst und was du alles machst. Und ich fand dieses Gespräch echt spannend. Ich glaube, ich werde das im Nachgang also auch noch mal ein paar Mal hören und mir darüber Gedanken machen. Ich hoffe, dass du ganz vielen Menschen da zum Nachdenken anregst. Vielen Dank für deine klugen Worte und dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.